Wer von euch kennt noch den Struwwelpeter? Wer mag die Geschichten vom Struwwelpeter? Da wird es schon schwieriger. Für diejenigen, die sich mit diesem Klassiker nicht auskennen, der Struwwelpeter ist ein Buch, das in mehr oder weniger gruseligen Geschichten davon erzählt, wie es Kindern geht, die sich nicht richtig verhalten. Immer auf einer Doppelseite wird dargestellt, was mit den Kindern passiert, die im Sturm nach draußen gehen, die am Daumen lutschen, die ihre Suppe nicht essen und dergleichen mehr. Und dann wird das in drastischen Worten beschrieben. Die Kinder werden vom Wind fortgeweht, die Daumen werden abgeschnitten oder sie werden immer dünner und sterben. Jedes Kind wird von diesen Büchern unterschiedlich beeindruckt. Bei mir hatte das den Effekt, dass ich über Jahre hinweg keine Streichhölzer auch nur in die Nähe gelassen habe, weil mir das Bild von Paulinchen, die mit den Streichhölzern spielte und verbrannte, nicht aus dem Kopf wollte. Das ganze Buch ist durchzogen von diesen Geschichten, die Kinder so sehr erschrecken sollen, dass sie auf gar keinen Fall das tun, was den pädagogischen Grundsätzen dieses Buches widerspricht. Es wird gegessen, was auf den Tisch kommt, Daumenlutschen ist verboten und mit Streichhölzern spielen sowieso. Heutzutage ist das keine zeitgemäße Pädagogik. Wir propagieren aktuell zumindest nicht mehr die Pädagogik der Abschreckung. Der Struwwelpeter ist außerdem relativ alt und heute haben wir ganz andere Erziehungsprobleme als Kinder, die am Daumen lutschen, aber manchmal fühle ich mich trotzdem daran erinnert. Wenn eine Mutter ihrem Kind sagt, wenn du auf die Straße läufst, kommt ein Auto und du bist tot. Oder der Vater, der dem Kind, das das Messer in der Hand hält, zuruft, pass auf, du schneidest dir die Finger ab. Nun ja, übertriebene Drohungen scheinen zu mancher Pädagogik dazuzugehören. Es ist ja eben auch nicht einfach, die Kinder davon abzuhalten, was sie alles so gerne machen, unter Umständen aber gefährlich werden könnte. Manchmal weiß man sich vielleicht nicht mehr anders zu helfen, als drastisch aufzuzeigen, wie schlimm es sein kann, wenn man sich nicht an die Regeln hält. Ich lese den Predigttext aus Apostelgeschichte 5. Auch ein Mann namens Hananias und seine Frau Sapphira verkauften ein Stück Land, und Hananias stellte der Gemeinde einen Teil des Erlöses zur Verfügung. Aber mit dem Einverständnis seiner Frau gab er diesen Betrag als Gesamterlös aus, während er in Wirklichkeit einen Teil für sich behält. Als er das Geld vor den Aposteln niederlegte, sagte Petrus zu ihm: Hananias, warum hast du dein Herz dem Satan geöffnet und dich von ihm dazu verführen lassen, den Heiligen Geist zu belügen? Warum hast du uns verheimlicht, dass du einen Teil vom Erlös deines Grundstücks für dich behalten hast? Niemand hat dich gezwungen, das Land zu verkaufen. Es war ja dein Eigentum. Und nach dem Verkauf stand es dir frei, mit dem Erlös zu machen, was du wolltest. Was hat dich nur dazu gebracht, so zu handeln? Du hast nicht Menschen belogen, sondern Gott. Als Hananias diese Worte hörte, brach er tot zusammen. Es war ein Ende, das bei allen, die davon erfuhren, tiefes Erschrecken auslöste. Einige junge Männer unter den Versammelten traten zu dem Leichnam, wickelten ihn in ein Tuch und trugen ihn hinaus, um ihn zu begraben. Nachdem etwa 3 Stunden vergangen waren, kam die Frau von Hananias. Sie wusste nichts von dem, was geschehen war. »Sag mir«, fragte Petrus sie, »ist das der volle Betrag, den ihr für euer Grundstück bekommen habt?« »Ja«, erwiderte Sapphira, »das ist der volle Betrag.« Da sagte Petrus zu ihr, »warum seid ihr übereingekommen, den Geist des Herrn herauszufordern? Hörst du die Schritte vor der Tür? Die Leute, die deinen Mann begraben haben, kommen gerade zurück. Sie werden auch dich hinaustragen. Im selben Augenblick sank Saphira zu Boden und starb. Und als die Männer hereinkamen, sahen sie ihren Leichnam zu Petrus Füßen liegen. Da trugen sie sie ebenfalls hinaus und begruben sie an der Seite ihres Mannes. Eine tiefe Ehrfurcht vor Gott ergriff die ganze Gemeinde, und genauso erging es allen, die von diesem Vorfall erfuhren. Da war es dann vorbei mit dem friedlichen Beieinanderleben. Nach all dem, was in der Apostelgeschichte vorher beschrieben wird, nach dem friedlichen Zusammenleben, nach dem Pfingstwunder, nach dem Zusammenhalt der Gemeinde, nach den ersten Predigten und Wundertaten, folgt nun dieser Schock. Hananias und Saphira versuchen, sich besser darzustellen, als sie sind, und sterben beide augenblicklich. Sowohl menschlich als auch theologisch ist diese Geschichte schwer zu fassen. Immer wieder wurde Umkehr gepredigt. Immer wieder wurde Menschen die Möglichkeit gegeben, das, was sie früher getan hatten, hinter sich zu lassen, und dann das. Keine Rückfrage, keine Umkehr, Tod. Was haben die beiden getan? Sie hatten ein Stück Land verkauft und einen Teil des Erlöses der Solidargemeinschaft gegeben. So weit, so gut. Doch hier beginnt das Unglück. Anstatt fröhlich zu sagen, dass sie gerne einen Teil ihres Geldes der Gemeinde zur Verfügung stellen wollen, tun sie so, als würden sie das gesamte Geld übergeben. Behalten aber heimlich einen Teil für sich. Warum? Schwer zu sagen. Anscheinend wollten sie die Sicherheit für sich. Daher wollten sie einen Teil behalten. Was auch völlig in Ordnung ist. Aber anscheinend wollten sie dennoch den Anschein von großer Großzügigkeit geben, indem sie taten, als würden sie alles geben, was sie hatten. Warum? Darüber kann man nur spekulieren. Vielleicht hatten sie das Gefühl, nicht genug zu geben. Vielleicht wollten sie die größten Wohltäter der Gemeinde sein. Wir wissen das nicht. Sicher ist aber, dass sie sich abstimmten und zu dem Schluss kamen, dass es ja möglich wäre, so auszusehen, als ob man viel spendete, und dennoch viel für sich zu behalten. Und so nimmt das Drama seinen Lauf. Petrus, vom Heiligen Geist inspiriert, erkennt das scheinheilige Tun und sagt ihnen zu, was sie getan haben. Sie haben nicht nur Menschen belogen, sondern Gott. Und so sterben beide kurz hintereinander. Erschreckend. Drastisch. Und genau so empfindet es die Gemeinde. Die ganze Gemeinde ist zutiefst erschrocken, sozusagen erstarrt in Ehrfurcht. Auch bisher war in der Gemeinde nicht nur Frieden gewesen. Die junge Gemeinde wurde durchaus schon angefeindet, aber plötzlich droht die Gefahr aus der Gemeinde heraus. Menschen, die sich mit ihnen zusammen Gott zugewandt haben, die genauso wie sie selbst vom Heiligen Geist erfüllt waren, gehen einen falschen Weg. Sie entscheiden sich, gegen den Heiligen Geist zu handeln und öffnen, so sagt es Petrus wörtlich, ihr Herz für Satan. Es geht eben nicht mehr um Menschen, die noch nie von Jesus gehört haben, die den wahren Glauben nicht verstanden haben oder andere, bei denen sich dieses Verhalten vielleicht erklären ließe. Und das wäre einfacher. Aber es handelt sich um Gemeindeglieder, die trotz allem, was sie wissen, glauben, dass sie klüger sind als Gott. dass sie klüger sind als sein Heiliger Geist. Denn darum geht es ja im Kern. Es geht ja nicht darum, über die Gerechtigkeit Gottes zu spekulieren oder darüber zu debattieren, ob Hananias und Sapphira eine zweite Chance verdient hätten, sondern es geht um die Lehre, die in dieser Geschichte steckt. Menschen zu betrügen, kann man versuchen. Manchmal gelingt das. Gott kann man nicht betrügen. Im Gegenteil, der, der es versucht, sei gewarnt. Gott ist klüger und stärker. Er regiert und er reagiert. Pädagogisch scheint dieser Ansatz nicht unbedingt schöner als die Gruselgeschichten des Struwwelpeters. Und doch ist der Unterschied entscheidend. Denn es geht hier nicht um Eltern, denen jedes Mittel recht ist, um ihre Erziehung durchzudrücken. Es geht nicht um Eltern, denen es egal ist, ob sie ihre Kinder traumatisieren, Hauptsache, die funktionieren. Es geht um mehr. Es geht darum, dass jemand, der Gott ernst nehmen will, sich nicht für klüger als Gott halten kann. Denn genau dann nimmt er ja Gott nicht mehr ernst. Wenn jemand von sich glaubt, dass das, was er macht, Gott gar nicht merkt, dann hat er etwas Grundlegendes an Gott nicht verstanden. Und wenn er davon ausgeht, dass Gott vielleicht merkt, dass man ihn betrügt, dass es ihm aber egal ist und dass er nicht darauf reagieren wird, dann hat er ebenfalls etwas Grundlegendes über Gott nicht verstanden. Nun, dann ist ja alles einfach. Wir betrügen Gott nicht und nehmen ihn ernst. So einfach ist die Geschichte doch. Aber eben auch nicht. Ich glaube, dass wir viel schneller dabei sind, Gott für dumm zu verkaufen, als wir das glauben. Im Übrigen auch uns selbst. Auch uns selbst nehmen wir in manchen Fällen viel weniger ernst, als wir das von uns glauben würden. Vom Grundsatz her würde ich das erstmal verleugnen. Ich nehme mich doch ernst. Ich erzähle mir doch selbst keine Lügen, oder? In der Wohngemeinschaft meiner Freundin hing ein Zettel an der Kühlschranktür. Da waren Kalorienregeln zur Weihnachtszeit aufgelistet. Dort stand unter anderem: Erstens, wenn du etwas isst und keiner sieht es, dann hat es keine Kalorien. Zweitens, wenn du mit anderen zusammen isst, dann zählen nur die Kalorien, die du mehr isst als andere. Drittens, alles, was von Messern, aus Töpfen oder von Löffeln geleckt wird, während man Essen zubereitet, enthält keine Kalorien, weil es ja Essenszubereitung ist. Und in diesem Stil ging das weiter. Lustig, oder? Das glaubt doch keiner. Oder eben doch? Ich finde, in dieser Art erfinden wir uns so manche Dinge zurecht, nach deren Logik wir leben, die wir als Wahrheit akzeptieren, die wir aber, wenn wir nochmal wirklich drauf gucken, eigentlich selbst für Unsinn halten. Jeder Satz, der mit "Ich habe keine Zeit" beginnt, müsste doch in Wahrheit heißen: Ich nehme mir keine Zeit dafür. Und vieles "Das habe ich vergessen" müsste ersetzt werden mit "Das habe ich so lange vor mir hergeschoben, bis ich es tatsächlich vergessen hatte." Hast du dir selbst schon mal gesagt: Ich muss meine stille Zeit heute ausfallen lassen, denn ich habe zu viel Stress? Oder: Mit dieser Nachbarin kann ich nun nicht auch noch sprechen. Die redet immer so lange, dafür habe ich echt keine Zeit. Ich möchte damit nicht sagen, dass die Entscheidungen, die wir treffen, falsch sind. Manchmal ist es sinnvoller, sich keine Zeit für einen weiteren Termin zu nehmen. Und man kann nicht immer mit allen Leuten sprechen. Und manche Arbeitsaufträge sind es auch wirklich nicht wert, bearbeitet zu werden. Ja, ich lehne mich so weit aus dem Fenster zu sagen, dass manchmal ein Spaziergang und ein Gebet sinnvoller sind als ein halbherziges, halbstündiges Bibellesen. Doch worum es mir geht und worum es Petrus mit Blick auf Hananias und Sapphira geht, ist die Ehrlichkeit. Es geht nicht darum, den ganzen Acker zu verkaufen. Es geht darum, ehrlich zu sein über das, was man tut, vor sich selbst und vor Gott. Es geht um ein ehrliches Gebet. Gott, ich habe meine Prioritäten heute so gesetzt, dass ich keine Zeit mehr für stille Zeit habe, weil ich noch lieber Fernsehen will. Und dann die ehrliche Frage danach. Will ich das ändern? Wie sind meine Prioritäten wirklich? Ist das, was ich als Maßstab gut finde, auch mein Maßstab? Oder ist das nur Theorie, die ich nicht ernsthaft leben will? Wie auch immer die Antwort dazu ausfällt, Gott kann man damit nicht belügen. Das kann erschrecken, aber auch erleichtern. Natürlich ist es erschreckend, wenn man sich klar macht, dass Gott ohnehin schon weiß, wie ich wirklich denke. Dass auch mein schönstes Deckmäntelchen, meine schönste Ausrede, mein schönster Spruch vor ihm nicht besteht. Aber andersrum, er hat mich ja schon angenommen, so wie ich bin. Er liebt mich schon so, mit allen Fehlern. Dann muss ich ja nicht mehr so tun, als ob. Auch nicht, wenn ich mich selbst am liebsten belügen würde. Die Geschichte von Hananias und Sapphira ist erschreckend. Aber letztlich zeigt sie vor allem eins: Gott weiß Bescheid. Und er greift ein, wenn Christen versuchen, ihn zu betrügen. Das ist keine Abschreckungspädagogik eines Elternteils. Das ist eine deutliche Erklärung eines liebenden Vaters. Nimm mich ernst. Ich weiß es ohnehin schon. Ich weiß es besser. Und versuch gar nicht erst, mich für dumm zu verkaufen, indem du annimmst, dass der, der nicht zu sehen ist, auch nicht sieht. Denn damit tust du dir und mir Unrecht. Du tust dir und mir nichts Gutes. Ich will das üben. Mich ernst nehmen und Gott ernst nehmen. In diesen kleinen Dingen, die man sich selbst so leicht glaubt, immer wieder zu hinterfragen. Warum bin ich so? Warum mache ich das so? In welchen Zwängen bin ich eigentlich? Und welche schiebe ich nur vor, um eigentlich dann das zu machen, was ich will? Wie ernsthaft glaube ich, dass Gott mich durch und durch kennt? Vielleicht macht uns das nicht zu besseren Menschen. Aber darum geht's auch nicht. Wir machen uns nicht besser. Es geht um ein tieferes Verständnis von Gottes Barmherzigkeit. Immer tiefer zu verstehen, dass Gott mich immer noch, trotz allem, auch mit allen Fehlern, liebt und immer schon geliebt hat. Und diese Liebe, für die ich nichts tun kann, anzunehmen, ohne zu versuchen, an dem Bild von mir herumzubessern. Das ist nicht einfach. Aber wenn wir das tun, wird es unsere Beziehung zu Gott vertiefen. Amen.